Blicken wir doch mal auf den letzten deutschen Wettbewerbsfilm In den Gängen von Thomas Stuber. Sie haben es ja schon so ein bisschen erwähnt, im Prinzip ein Blick aufs deutsche Proletariat. Uns gehen wir ganz erstmal zur Diskussion. Hat es überzeugt, Frau Nicodemus, Sie auch?
Mich hat es nicht überzeugt. Ich dachte so, wenn man sich so ein Milieu auswählt, hat man irgendwie mehrere Optionen. Und die eine ist Ken Loach, der sozusagen absolut realistische auch Sprachen wählt, wo man das Gefühl hat, hey, da sprechen jetzt wirklich dann Arbeiter, Proletarier aus der Schicht. Obwohl es eine gewisse Künstlichkeit hat. Oder man macht es wie Aki Kaurismäki, indem man das überhöht. Es aber trotzdem eine große, ein liebevoller Umgang mit diesen Menschen aus den sogenannten unteren Schichten hat. Und für mich hing dieser Film auf eine komische Weise dazwischen. Ich fand, er war so halb realistisch und halb überhöht und blieb dann immer so ein bisschen so Behauptung, ja, dieses Milieus. Ich kam da nicht wirklich rein.
Ging es Ihnen auch so, Peter Körte?
Am Anfang fand ich es reizvoll, weil ich auch eher dachte, es geht in Richtung Überhöhung. Das war manchmal fotografiert wie diese großen Panoramabilder des Fotografen Andreas Gursky. Das war das, was bei mir so ausgelöst hat, und das hat mich beeindruckt. Ich dachte, diese scheue Liebesgeschichte mit Franz Rogowski in seiner zweiten Hauptrolle. Und dann fällt der Film in einem Moment fällt er für mich zusammen, wo er ihr nachstellt und guckt, wo sie wohnt. Und da ist dieses ganze proletarische Lagerarbeitermilieu, ist dahin, weil die wohnen in so einem ganz, nicht ambitionierten, aber recht schmucken Einfamilienhaus. Das passt also sozial, passen diese Welten überhaupt nicht zusammen. Und in dem Moment hat der Film so ein bisschen so seine Glaubwürdigkeit bei mir eingebüßt. Also sowohl, dass er sehr realistisch oder naturalistisch aus dieser Welt erzählt, als auch, wie Katja das gesagt hatte, dass er die Kraft zur Überhöhung hat. Da fällt er für mich, zerbröselt er einfach so und wird so ein Opfer so seiner eigenen Unentschlossenheit, wie er diesen Blick auf diese Welt eigentlich durchhalten will.
Ja, also uns ging es eigentlich
etwas anders. Aber Franz Rogowski, Sie haben ihn ja schon so ein bisschen erwähnt, er ist ja die Brücke zu dem anderen deutschen Wettbewerbsfilm, in dem er mitspielt, auch eine Hauptrolle. Bei Stuber schon der körperliche Franz Rogowski, bei Christian Petzold ein ganz anderer.
Ja, aber auch nicht ätherisch. Er darf ja auch Fußball spielen zwischendurch. Also er hat auch eine Körperlichkeit. Aber das hat natürlich mit dem, sagen wir, mit dem Aggregatzustand von den Figuren in Christian Petzolds Kino zu tun. Das ist oft von Gespenstern oder von nicht mehr so ganz unter uns Seienden bevölkert ist. Und hier sind es eben Menschen, die zwischen den Zeiten sich bewegen, die im Transit sind, wirklich im Übergang, sodass dieser ganze Film eigentlich zum Transitraum wird. Und diese Flucht, dieses kurze Verweilen in Marseille, weil man wie in dem Buch von Anna Seges, in dem Roman vor den Nazis sehen will, dass man nach Lateinamerika oder Amerika oder auf jeden Fall in Sicherheit kommt. Und hier eben auch diese Ortlosigkeit dieser Menschen, da ist natürlich so ein physisches Spiel gar nicht, das wäre gar nicht das Richtige.
Christian Petzold hat ja Anna Segers Roman im heutigen Marseille angesiedelt und trotzdem schwingt ja die alte Zeit immer mit Katja Nicodemus. Ist das für Sie ein schlüssiges Konzept?
Ja, ich fand es sehr gewagt. Ich habe gedacht, wie kann das funktionieren? Ja, weil auch immer, wenn es um Faschismus geht, ist ein großes Buch, Transit von Anna Segers, auch sehr bekannt. Und dann lässt man dann diese Figuren im Massiv von heute rumlaufen. Da dachte ich, oh Gott, werden jetzt da irgendwie Geflüchtete, irgendwie Welten parallel geschaltet? Ist es auf eine komische Weise politisch? Und ich finde, dass das im Grunde wirklich einen überzeitlichen Transitraum dieser Film erschafft, in dem man wirklich nachdenkt nochmal, aus welchen Erfahrungen ist das heutige Asylgesetz entstanden? Lebt man vielleicht in solchen Transiträumen? Liebt man intensiver? Sehnt man anders? Und es hat für mich eine ganz große Freiheit und ist für mich absolut aufgegangen, ja.
Emily Artef hat in 3 Tage in Quiberon einen Blick gewagt auf eine große Schauspielerin, Romy Schneider, die dort in einer sehr düsteren Phase ihres Lebens ausnüchtern wollte. Hat sie dieser Blick auf Romy Schneider überzeugt? Haben Sie auch vielleicht was Neues über Romy Schneider mitgenommen oder lernt man Romy Schneider noch am besten über ihre Filme kennen?
Letzteres ist wahr, dass man sie über ihre Filme am besten kennt, aber ich habe bei diesem Film so eine Erfahrung gemacht, ein Kollege hat es auf den sehr schönen Begriff gebracht, konnte ich selber nicht mehr benutzen, man ist wie in einer Seance, in der Geisterstunde. Ich habe das erst nicht geglaubt und dann habe ich so hingerissen, diesem Film Marie Bäumer zugeschaut. Die spielt nicht Romy Schneider, wiedererweckt sie eigentlich für diese 2 Stunden. Und der Rest der Geschichte ist für mich ehrlich gesagt ziemlich trivial. Der verrutscht so ins Unschärfe. Die Sternjournalisten, die so wie der Sternjournalist, wie man sich vorstellt, der kleine Moritz, kommt dann dahin. Der Fotograf ist charmant und fotografiert. Aber das Ereignis dieses Films, oder man muss sagen, dieser Film gehört Marie Bäumer, auch wenn die Regisseurin Emily Artef heißt und andere Schauspieler mitspielen wie Danny Lavant.
Wir müssen auch noch über den 4. Film sprechen. 3 Stunden ist er lang, ein Konzeptfilm von Philipp Gröning, eine Bruder-Schwester-Geschichte. Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Für viele eine Provokation, Katja Nicodemus, auch für Sie?
Nee, warum sollte ich mich davon provoziert fühlen, vom dreistündigen Film, der auch ein interessantes Setting hat? Ich meine, der spielt 3 Stunden eigentlich auf einer Wiese, einer sommerlichen Wiese, wo ein Zwillingspaar, also das Mädchen vor allem, sich auf das Abi in Philosophie vorbereitet. Und am Rande dieser Wiese ist eine Tankstelle, die auch schon eine gewisse Künstlichkeit hat. Und man hat das Gefühl, dass diese beiden Figuren dann Grenzen anfangen auszutesten, durch Anarchie, durch Spiele. Und das mündet dann auch in einer Gewaltszene, mit der ich große Schwierigkeiten hatte, von der ich mich aber nicht provoziert fühlte. Aber dann dachte ich, im Grunde geht's ja hier darum, man will nicht erwachsen werden, man will eigentlich nicht Abitur machen, man will immer weiter spielen und die Pistole, die ins Spiel kommt, kann ja gar nicht echt sein. Und in diesem Drang, die Kindheit zu verlängern, habe ich mich in diesem Film wiedergefunden. Und ich fand, er hat eine irre Visualität. Grashüpfer in Zigarettenschachteln, Ameisen, die über Körper krabbeln, diese neonleuchtende Tankstelle im Abendlicht des Voralpenlandes, das fand ich irre. Also.
Und auch ganz viele Nahaufnahmen, was man im deutschen Kino mal so ein bisschen vermisst, dass da jemand mal mit dieser Kinogrammatik arbeitet, die auch schon so alt ist. Wir müssen jetzt zum Ende uns auch entscheiden, auch wenn das natürlich immer schwer ist, wer wird denn heute Abend im Berlinale Palast den Goldenen Bären entgegennehmen? Ist das vielleicht sogar ein deutscher Regisseur, Peter Körte?
Also die Jury hat in meinen Augen keine andere Wahl als Love Diaz zu prämieren, aber ich bin nicht die Jury.
Katja Nikodemus?
Ich schließe mich auch noch mal meinem Vorredner an. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn Transit von Christian Petzold was gewönne oder eben Franz Rogowski, wie ich finde, man wirklich auf dieser Berlinale entdecken konnte als Schauspieler in 2 Gängen, eben in Transit und in den Gängen.
Genau, und Marie Bäumer.
Es gibt ja mehr Preise als den Goldenen Bären. Vielleicht ist bei den Deutschen dann für den Schauspielerpreis was dabei. Katja Nikodemus, Filmredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit, und Peter Körte von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung waren bei uns zu Gast. Vielen Dank.